Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bernhard Krieger, herzlich willkommen.
Ist fertig, klar. Ist nicht fertig, aber für den Titel ist fertig.
Nach der 2:4 Pleite im Derby gegen Schalke hatte BVB-Coach Lucien Favre die Meisterschaft abgeschrieben. Dann aber ließen die Bayern beim 1:1 in Nürnberg Punkte liegen und nun hält Favre das Titelrennen wieder für offen, das er vor einigen Tagen noch für entschieden erklärt hatte.
Alle haben das gedacht, nicht nur ich, alle. So, und jetzt ist wieder alles möglich.
Warten wir ab, was da wirklich noch möglich ist für den BVB. Die Bayern liegen auf jeden Fall 2 Punkte vor den Dortmundern und die spielen Samstag in Bremen, die Bayern gegen Schlusslicht Hannover. Eröffnet wurde der drittletzte Spieltag der Saison aber schon heute mit dem Freitagsspiel zwischen Mainz und Leipzig. Und das war eine unerwartet ausgeglichene und auch furiose Partie. Florian Winkler.
In der ersten Halbzeit die Mainzer mit dem besseren Start gegen Leipzig. Denen gehörten die ersten 20 Minuten, sie machten zu wenig draus. Dann Leipzig eiskalt durch Klostermann in der 20. mit der etwas überraschenden Führung. Aber die Leipziger konnten nachlegen, 12 Minuten später erneut Timo Werner wieder mit einem Pass auf Klostermann und der traf zum 2:0. Aber Mainz fand immer wieder Antworten. Kurz vor der Pause war es Karim Onisivo, der Österreicher, mit einem schönen Drehschuss traf er zum 1:2 Anschluss. Mainz danach versuchte in der zweiten Halbzeit nachzulegen, aber wurde wieder eiskalt erwischt, 49. Minute. Timo Werner, der Nationalspieler, mit dem 3:1. Und dann war Mainz richtig in der Spur. Kurz nach einer guten Stunde, nach einer Ecke, Niakate mit dem 2:3 Anschlusstreffer. Und spätestens da war Mainz wach, total druckvoll. Leipzig reagierte nur noch. Und Mateta, der eingewechselte Franzose, in der 83. mit dem 3:3, das sich Mainz redlich verdient hatte.
Leipzig hat damit auch mathematisch keine Chancen mehr auf den Titel. Den Champions-League-Platz, den haben die Sachsen aber sicher. Weniger sicher ist dagegen der Aufstieg des SC Paderborn. Die Paderborner verloren in Bielefeld klar mit 0:2 und müssen damit um Platz 2 bangen. Jan Wochner.
Arminia Bielefeld war der klassische Spielverderber im Ostwestfalen-Duell. Der Aufstiegsaspirant aus Paderborn kam mit der körperlichen Spielweise der Arminia nur schwer zurecht. Umjubelter Matchwinner der Bielefelder war Fabian Klos. Der Stürmer traf kurz vor und kurz nach der Pause. Das 2:0 insgesamt das verdiente Ergebnis, weil Bielefeld in einer sehr umkämpften Partie etwas zielstrebiger und letztlich auch effizienter war. Für die Bielefelder Fans war der Sieg gegen den Rivalen aus Ostwestfalen eine Genugtuung. Für Paderborn ist trotz der Niederlage im Aufstiegsrennen noch viel möglich.
Auch im zweiten Spiel der zweiten Liga gab es einen nicht unbedingt erwarteten Sieger. Vom Duell Dresden gegen St. Pauli, Philipp Weißkirch.
Am Ende einer turbulenten Woche bei Dynamo Dresden steht ein 2:1-Sieg gegen St. Pauli und damit wohl der Klassenerhalt. Der Wechsel von Torwart Markus Schubert nämlich hatte die Schlagzeilen bestimmt. Er wurde für das Spiel aus dem Kader gestrichen. Patrick Wiegers stand für ihn zwischen den Pfosten. Der kassierte nach einer knappen Stunde den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1. Zuvor, im ersten Durchgang, waren die Dresdner durch einen fragwürdigen Elfmeter in Führung gegangen. Jan-Philipp Kaller, St. Paulis Innenverteidiger, hatte den Ball aus kurzer Distanz erst an den Oberkörper, dann an den ausgestreckten Arm bekommen. Die Pauli-Proteste brachten nichts. Patrick Ebert verwandelte zur Führung. Den Siegtreffer in einer eher zähen Partie besorgte vor 30.000 Zuschauern am Ende Senis Bonic eine Viertelstunde vor Schluss.
Philipp Weißkirch über Dresdens 2:1 gegen St. Pauli. Allzu viel Grund zur Freude haben sie beim DFB derzeit nicht. Die Nationalelf muss sich nach dem WM-Debakel in Russland neu zusammenfinden und die Affäre um den zurückgetretenen Präsidenten Reinhard Grindel, die hält auch noch nach. Da kam dem Verband die feierliche Spatenstichveranstaltung heute zur neuen DFB-Akademie mehr als gelegen. Aus Frankfurt, Tim Brockmeier.
Die Protagonisten standen im feinen Zwirn und mit reichlich verstaubten Schuhen am Rande der zumindest schon vorbereiteten Baugrube und rammten sichtlich emotional den Spaten in die Erde. Akademiedirektor Oliver Bierhoff.
Riesiger Stolz und Freude.
Genauso wie DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius.
Es ist ein Meilenstein.
Dieser Spatenstich vor rund 300 geladenen Gästen auf dem Gelände der ehemaligen Frankfurter Galopprennbahn, zwar nur ein symbolischer Akt, aber für die DFB-Verantwortlichen irgendwie dann doch auch ein ganz wichtiges Zeichen.
Wir freuen uns wirklich unheimlich auf diesen Neubau und auf diesen ganz wichtigen Start für den DFB in eine neue Zeit.
Nicht nur die schon bereitstehenden Bagger ließen dabei erahnen, dass es für den DFB auf dem Weg in diese neue Zeit eine Menge zu tun gibt. Hier die Neuausrichtung der Verbandsspitze mit der Suche nach einem neuen DFB-Präsidenten. Dort der sportliche Weg, vor allem der Nationalelf, zurück in die Weltspitze. Auf der neuen Heimat des Deutschen Fußballbundes lasten schon vor der Grundsteinlegung große Hoffnungen.
Ich glaube, die Voraussetzungen, dort wieder was Einmaliges zu schaffen und auch wieder Weltspitze zu werden, sind groß.
Oliver Bierhoff will mit der neuen DFB-Akademie ein Silicon Valley des Fußballs schaffen. Auf rund 9 Hektar Fläche wird künftig die Verwaltung des DFB eine neue Heimat haben, vor allem aber der Sport. Sport. Sämtliche Auswahlmannschaften werden sich in Frankfurt auf ihre Länderspiele vorbereiten. Im Bereich der Trainingswissenschaft, der Sportmedizin, der Talentförderung, der Trainerausbildung sollen in der Akademie neue Maßstäbe gesetzt werden.
Ich träume natürlich schon hier, dass es so ein Melting Pot ist, wo ständig neue Ideen kreiert werden, wo man sich natürlich spontan über den Weg läuft. Trainer, U-Trainer, mit Experten, mit Ausbildern und sich daraus natürlich immer wieder interessante Projekte ergeben.
Projekte, die am Ende auch der Basis, dem Amateurfußball, zugutekommen sollen und müssen. Anders sind die 150 Millionen Euro Baukosten, den vielen ehrenamtlichen Helfern in den zigtausenden Fußballvereinen in ganz Deutschland kaum zu vermitteln, findet nicht nur DFB-Vizepräsident Rainer Koch.
Dass das alles optimal zusammenspielt, ist jetzt Aufgabe der Akademie, wo sich dann Profifußball und dann aber auch der Breitenfußball, der Basisfußball miteinander finden sollen und optimale Konzepte entwickelt werden sollen.
Schon für die Heim-EM im Jahr 2024 erhofft sich der DFB da die ersten Effekte. Der Anspruch an die neue DFB-Akademie scheint vielfältig und gewaltig. Auch, dass irgendwann, bestenfalls ab der geplanten Fertigstellung im Herbst 2021, hier die Schuhe nicht mehr ganz so staubig werden.
Tim Brockmeier über den DFB in Feierlaune. Nichts zu feiern hatten dagegen Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber. Die deutschen Tennisstars scheiterten bei ihrem Heimturnier in München schon im Viertelfinale. Florian Hecht.
Man konnte es Alexander Zverev ansehen und auch anhören, was in ihm los war.
Es läuft gerade einfach alles nicht. Es läuft gerade einfach alles gegen mich. Ich meine, den Matchball, den ich gehabt habe, ich sehe den Ball aus, der Schiedsrichter gibt ihn gut und ist alles irgendwie, geht nicht in meine Richtung. Ja, läuft gerade alles gegen mich.
Der Frust steckte tief und nagte. Die Niederlage gegen den Chilenen Christian Garin tat weh. Aber nicht nur, weil alles gegen ihn lief, sondern auch, weil er selber lange im Spiel einfach zu passiv war.
Es war ein schwieriges Match. Im zweiten Satz habe ich Matchball abgewehrt, komme im dritten Satz, habe den ganzen dritten Satz geführt bis zum Ende. Und solche Matches gibt es, aber für mich leider zu oft jetzt gerade.
4:6, 7:5, 5:7 gegen die Nummer 3 der Welt in über 2 Stunden Spielzeit. Deshalb musste Philipp Kohlschreiber gegen den Italiener Matteo Berrettini auf einen Nebenplatz ausweichen.
Hat mich so ein bisschen an die Roots erinnert, ja, wenn man die Punktspiele spielt. Klar, das Wetter hat einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ich glaube trotzdem, die Leute, die einen Platz gefunden haben und zugeschaut haben, ich glaube, die wurden trotzdem gut unterhalten.
Denn Kohlschreiber gab alles, verlor aber trotzdem mit 6:4, 5:7 und 4:6. Ansehen konnte man auch ihm den Frust darüber, anhören dagegen weniger.
Ich würde sagen, ich kann mir fast gar nichts vorwerfen. Ich glaube, wir haben beide fast oberen Limit gespielt. Ich glaube, dass es ein unglaublich gutes Match war.
In Katar startete die Leichtathletik mit dem ersten von 14 Meetings in die Diamond League-Saison. Die umstrittene Premium-Serie des Weltverbands findet zum 10. Mal statt und zum letzten Mal im bisherigen Format. Die Diamond League muss und sie wird sich reformieren, um für Zuschauer und Medien und damit auch für Sponsoren attraktiver zu werden. Das Interesse am Auftaktmeeting in Doha war allerdings ungewöhnlich groß, vor allem wegen des Starts von Caster Semenya. 2 Tage nach dem für sie enttäuschenden Kass-Urteil gegen die zweimalige Olympiasiegerin ging sie auf die 800 Meter und sie gewann sie souverän. Olivia Gerstenberger.
Mit ernster Miene bestritt die zweifache Olympiasiegerin das Rennen in Katars Hauptstadt. Nur kurz lächelte sie nach ihrem überlegenen Sieg in die Kamera. Die 28-Jährige setzte sich mühelos gegen die Olympia-Zweite Francine Nyonsabah durch und blieb mit einer Minute 54,89 nur 73 Hundertstel über ihrer persönlichen Bestleistung. Für Semenya war es das letzte Rennen, bevor am 8. Mai die neue Regel des Weltleichtathletikverbands greift. Dann gilt für Athletinnen, die bei Laufwettbewerben zwischen 400 Metern und einer Meile antreten wollen, eine Obergrenze für den körpereigenen Testosteronwert. Der Weltverband hatte diesen Grenzwert mit der Begründung eingeführt, Frauen, die von der Geschlechternorm abweichen, hätten dadurch einen sportlichen Vorteil. Semenya zog daraufhin vor den Internationalen Sportgerichtshof Kass, scheiterte aber am Mittwoch mit ihrer Klage. Wenn die Südafrikanerin bei der WM im September und Oktober teilnehmen will, die ebenfalls in Doha stattfindet, muss sie ihren Testosteronwert durch Medikamente senken. Für die Deutschen fiel der Auftakt der Königsklasse zu Beginn der WM-Saison indessen enttäuschend aus. Diskus-Olympiasieger Christoph Harting wurde beim Sieg des schwedischen Vize-Weltmeisters Daniel Stahl mit 64,49 Metern Fünfter. Der deutsche Meister Bokander Litabere kam im Stabhochsprung nur auf 5,46 Meter und Rang 7. Weltmeister Sam Hendricks aus den USA gewann mit 5,80 Metern.
Das war der Sport mit Bernhard Krieger. Einen schönen Abend noch.